Was ist eigentlich los bei Leverkusen? Es ging ganz schön bergab jetzt in den letzten Wochen. Oder ist das eine groteske Überzeichnung? Das wollen wir jetzt abklopfen mit Dennis Melzer. Freue mich sehr, dass er hier ist. Jetzt hier im Rasenfunk mit Schwerpunkt Leverkusen.
Heute im Rasenfunk.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Bei uns kriegen nicht nur die Idioten Gehör, sondern auch echte Experten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Dennis Melzer mal wieder hier ist. Da stolper ich schon bei der Begrüßung. Hi Dennis.
Servus Max. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Hi.
Ich freue mich, dass ich dich mit dabei habe, denn es gibt so einiges zu besprechen bei Leverkusen. Und du hast mir noch vor der Aufnahme gesagt, als ich dich gefragt habe, und ist noch irgendwas passiert? Das war eher so eine Witzfrage. Hast du noch gesagt, ja, es gab jetzt schon wieder Wirtsgerüchte und die müssten jetzt sogar dementiert werden auf einer Skala von 0 bis 10. Wie sehr nervt das, jetzt mal aus der nicht-journalistischen Sicht, die damit ihr Geld verdienen, wie sehr nervt dieses ständige Wasserstandsmeldung, die ja dann oft auch dann doch eher vielleicht einfach nur ins Internet reingeschrieben wurden?
Ja, da kann ich wirklich nur mit einer klaren 10 antworten. Also ich meine, es ist ja jeden Tag, Grimaldo wechselt zu Barcelona, schickt zu Manchester United, Frimpong hat eine Ausstiegsklausel, Hincapié geht zu Atletico Madrid. Also du hörst ja quasi stündlich, kannst ja einen Ticker anwerfen, wer bei Leverkusen nächste Saison alles nicht mehr da ist. Mhm. Und Florian Wirtz ist natürlich da so der Hauptakteur, der natürlich aufgrund seiner Qualitäten haben die andere auch, nicht falsch verstehen, aber du weißt ja, was ich meine. Er ist halt der Starspieler, auf den der Fokus gerichtet ist. Und dieses jeden Tag stündliche Wirtswechsel zu Bayern, Wirts, Manchester City hat die Nase vorn, Real Madrid hat die Nase vorn, das nervt halt nur noch. Weil letzten Endes passiert ist noch gar nichts. Und wir müssten eigentlich abwarten, was passiert. Aber du weißt ja selbst am besten, wie es läuft.
Ja, ja.
Transfer-News sind halt nun mal Gang und Gäbe und so ein bisschen auch dem Zeitgeist entsprechend. Deswegen müssen wir, glaube ich, die Füße stillhalten, aber das fällt in diesen Zeiten schwierig.
Ja, anders natürlich als der Verein, der ständig mit einem Wassereimer zum nächsten Brand läuft und versucht, den zu löschen. Jetzt gäbe es aber ja tatsächlich einen großen Schlauch, der das alles löschen würde, und das wäre, wenn die beteiligten Spieler und der Trainer den Mund aufmachen würden, und die müssten ja nur einmal sagen, ey Leute, chillt mal, ich bleibe auf jeden Fall, und dann wäre es zumindest wesentlich leiser. Warum passiert das nicht?
Das hat ja Xabi Alonso im vergangenen Jahr an Karfreitag gemacht, auf einer großen Pressekonferenz, ganz klar gesagt, ich bleibe nächste Saison da. Und du hast halt gemerkt, wie viel Druck auch in dieser Phase abgefallen ist. Ich meine, knapp einen Monat später war Leverkusen Meister, 6 Spieltage vor Schluss. Und du hast einfach gemerkt, so mit dieser Ansage war allen klar, so, jetzt können wir haben Planungssicherheit, wir können weiter so befreit spielen, wie wir es vorher getan haben, was uns stark gemacht hat. Und in dieser Saison wurde das am Anfang so ein bisschen verkauft, als die neuerlichen Gerüchte, muss man ja sagen, aufkamen. Insbesondere nach dem Aus in der Champions League, dem krachenden Aus in der Champions League. Das Xavi ja immer gesagt, und auch der Verein ist, wir haben nichts zu vermelden, er hat Vertrag und es gibt eigentlich nichts zu sagen. So, aber eigentlich gibt's natürlich schon was zu sagen, weil wenn du von Journalisten darauf angesprochen wirst, bleibst du da, dann kannst du ja, wenn ja alles vorher geregelt ist, einfach sagen, ja, natürlich bleibe ich. Das ist nicht geschehen, das ist bis heute nicht geschehen, und wir wissen auch warum, weil natürlich im Raum steht, dass Xabi zu Real Madrid wechseln könnte und voraussichtlich ja sogar wird, weil du hast ja auch gerade bei den Leverkusen Verantwortlichen gesehen, am Anfang immer dieses, ja, natürlich bleibt er, er hat Vertrag, er ist in die Kaderplanung mit eingebunden für die kommende Saison. Das ist alles geregelt, und das hat so in den vergangenen Wochen und insbesondere auch Tagen abgenommen, dass dann ein Fernando Caro sich auch hinstellt und sagt irgendwann, 50-50 ist mein Bauchgefühl, und das war ja auch schon wieder ein paar Tage her. Und jetzt hören wir, dass Ancelotti wahrscheinlich die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt und der Weg für Alonso dann endgültig frei wäre. Deswegen ganz schwierige Situation für alle Beteiligten. Robert Andrich hat es am Wochenende nach dem Augsburg-Spiel auch gesagt, das macht was mit einer Kabine. Ja. Wenn du kurz vor Saisonende noch nicht weißt, wer in der kommenden Saison dein Trainer ist, dann ist das schwierig. Und wenn du nicht weißt, ob dein bester Spieler bleibt oder womöglich auch gehen könnte, dann ist das, dann schadet das, glaube ich, innerhalb einer Mannschaft. Und ich meine, das schlägt sich auch ein bisschen auf die Leistung nieder.
Aber warum würde, wenn wir jetzt mal bei Xabi Alonso bleiben, warum würde er denn überhaupt gehen wollen? Also er hat mit Leverkusen was Historisches geschafft. Man stand so kurz, also sehr kurz vorm Triple. Das war nicht möglich. Und jetzt ist diese Saison weniger erfolgreich. Wie sollte es auch anders sein? Und klar, man kann das auch dramatisieren, habe ich auch durchaus im Rasenfunk schon gemacht, hat einigen Leverkusen-Fans nicht gefallen, aber man kann auch sehr gut immer noch auf das Gute verweisen, nämlich 67 Punkte nach 31 Spieltagen, ganz, ganz sichere Champions-League-Qualifikation und man war eigentlich lange mit dabei und hatte halt dann vielleicht den falschen Gegner in der Champions League, so muss man es sagen. Also woher kommt das deiner Meinung nach, dass Alonso es nicht schafft, sich jetzt in diesem Jahr wieder festzulegen auf Leverkusen?
Ich glaube, weil jetzt die, er hatte da noch diese Mission im vergangenen Jahr. Er war erstens noch gar nicht Meister und Pokalsieger zum damaligen Zeitpunkt, als er sich dem Verein verschrieben hat. Und der Unterschied ist, glaube ich, jetzt, wie du schon sagst, was Höheres zu erreichen geht kaum. Das Höhere, was noch zu erreichen gewesen wäre, wäre der Champions League-Titel. Der war in dieser Saison utopisch, muss man sagen, nach den beiden Bayern-Spielen, obwohl die diese Liga auf Platz 6 abgeschlossen wurde, was ja vollkommen in Ordnung war, also das beste deutsche Verein sogar. Aber es gab nichts Größeres oder es gibt jetzt nichts, kaum noch was Realistisches, Größeres für ihn zu erreichen, als dieses Double ungeschlagen Meister und Pokalsieger. Und ich glaube, diese Chance, jetzt Realtrainer zu werden oder überhaupt Realtrainer zu werden, die kann man, also man kann es ihm nicht verübeln, dass er die voraussichtlich wahrnimmt. Es ist ein Ex-Verein, es ist einer dieser drei Vereine, für die er Leverkusen laut Gentleman's Agreement verlassen darf. Und ich meine, wann wird bei Real mal eine Trainerstelle, wann ist eine Trainerstelle so vakant wie aktuell, dass Ancelotti geht? Ein Trainer, der alles gewonnen hat und du als Xabi Alonso jetzt als junger, frischer Trainer nachrücken kannst. Ich glaube, diese Option hatte er im vergangenen Sommer nicht. Er hatte die Option Bayern, was natürlich gar nicht falsch verstehen, auch ein Riesenschritt gewesen wäre. Aber jetzt dieses Real nochmal, so Ancelotti-Nachfolger, Slot sowieso und auch Kompanie sitzen aktuell fest im Sattel. Das heißt, die Aussicht auf einen Job bei einem dieser drei großen Vereine, die ist jetzt da und die ist, diese Möglichkeit muss er jetzt eigentlich ergreifen, obwohl man natürlich sich da auch komplett in die Nesseln setzen kann, als Xabi Alonso, als junger Trainer. Mhm. Und natürlich jetzt auch so ein bisschen sich an diesem Club verbrennen kann. Ich meine, wir wissen alle um die Egos, Charaktere, die dort spielen, um die Leute, die im Hintergrund quasi die Fäden ziehen, à la Florentino Perez. Wenn du da nicht performst, dann bist du ganz schnell raus. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied. Die Aussicht A, auf Real Madrid in diesem Sommer und B, vor allem die Mission Leverkusen ist eigentlich abgeschlossen und zwar mit 1 mit Sternchen, muss man so sagen. Vielleicht eine glatte 1, wenn man sagt, das Europa-League-Finale, das hätte auch noch gewinnen werden müssen, um ein 1 mit Sternchen zu verdienen. Aber letzten Endes, ja, war das einfach absolute Win-Win-Situation für alle Beteiligten, nachdem er dann im Oktober 2022 bei Leverkusen angefangen hat.
Also das stimmt natürlich alles, was du sagst und es wäre ja auch ein bisschen seltsam, jemandem vorzuwerfen, dass er die für sich perfekte Karriere basteln will, gerade auf der Trainerposition, wo du oft der letzte Depp bist. Also so ehrlich muss man sagen, du wirst immer als Erster verantwortlich gemacht für Niederlagen und das hat man ja auch und das hat auch Xabi Alonso am eigenen Leib auch schon in dieser Saison erlebt. Jetzt gibt's aber ja dann schon die interessante Situation, dass wir zwar jetzt wissen, Carlo Ancelotti ist so gut wie sicher weg, weil jetzt haben sie wirklich eine heftige Krise bei Real Madrid, aber das war vielleicht so ein bisschen, schwelte das, aber in dieser Deutlichkeit ist das ja erst eine Entwicklung der letzten Wochen. Die Schwächeperiode von Leverkusen, die hat aber schon vorher begonnen, würde ich sagen. Wäre sogar für mich die Frage an dich, wann sie genau begonnen hat. Und jetzt frage ich mich, also, weil man kann, das ist eine Henne-Ei-Diskussion. Du kannst einerseits sagen, okay, er hat dann auch gesehen, mit einem weiteren Zögern gefährde ich jetzt nicht die Mission Double oder Triple war es ja sogar am Anfang sogar noch, weil es war klar, okay, die Mission wird nicht hinhauen. Oder hat sein Zögern dazu geführt, dass eben irgendetwas ja, nicht zerbrochen ist. Ich will jetzt nicht sagen, er hat die Kabine verloren, aber Leverkusen spielt ja nicht so wie Leverkusen im letzten Jahr, obwohl die Spieler da sind, obwohl sie fit genug dafür sind und wo sie es eigentlich können sollten. Also gerade so ein Spiel wie in Bielefeld, das war ganz seltsam, fand ich. Also wann würdest du denn erstmal sagen, ging es denn los mit dem Leistungsabfall?
Ich glaube, so Leistungsabfall, ich glaube, dass vor allem zwei Spiele extrem ins Konto geschlagen haben. Das war einmal das Bayern-Hinspiel in der Champions League, weil du hast, also ich war bei allen drei Spielen in München vor Ort. Das 1-1, da war Bayern in der Liga die bessere Mannschaft, aber Xabi Alonsos Taktik ist quasi aufgegangen. Er hat sich hinten eingestellt, er hat den Punkt, den er aus München mitnehmen wollte, den hat er mitgenommen. Noch krasser war es natürlich im DFB-Pokalspiel, als Neuer sehr früh vom Platz geflogen ist, Bayern trotzdem dominant war, aber Leverkusen sehr, sehr clever gespielt hat und 1-0 gewonnen hat. Und dann dieses Spiel, dieses wirklich sehr, sehr deutlich, du hast wirklich sehr deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen. Das war, glaube ich, so dieser erste Moment, wo die Mannschaft auch so das Selbstverständnis so, wir können jeden schlagen, verloren haben. Also gerade so Bayern, wurde ja Leverkusen zum Angstgegner hostilisiert. Das wäre ja in den 90ern oder auch Mitte der 2000er, wäre es ja absolute Utopie aus Leverkusener Sicht gewesen. Da hat man sich eine Rutsche nach der anderen in München abgeholt. Und jetzt bist du plötzlich da und du spielst ein Champions League Achtelfinale in München und du wirst wirklich sehr hergespielt. Ich meine, die haben auch gegen Liverpool hoch verloren während der Liga-Phase. Das werte ich aber als Ausrutscher, dieses 0-4 bei Liverpool zu dem Zeitpunkt, und wir sehen es ja jetzt auch Meister, souverän, letztlich sogar Meister geworden, so stark zu dem Zeitpunkt war. Aber dieses erste Bayern-Spiel, das sehe ich als ersten Bruch und ich glaube, wo die Saison wirklich komplett dann nur noch austrudeln konnte, war dieses Spiel gegen Bielefeld, was du schon angesprochen hast. Und dieses Spiel gegen Bielefeld, ich habe davor gesessen und ich habe mich wirklich gefragt, also das ist Leverkusen, so wie ich es zu den besten Zeiten in Anführungsstrichen, also wo du halt in Lotte rausfliegen kannst mal im Pokal, ne? Das ist auch schon geschehen und zu Hause gegen den KSC und solche Sachen, die auch noch gar nicht so extrem lange her sind, aber es fühlte sich dann wirklich so ein bisschen an, ein guter alter Freund, den man gar nicht so sehr vermisst hat, ist wieder zurückgekehrt und zwar dieses absolut inkonstante Leverkusen und diese Spielweise gegen Bielefeld, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnte, mit langen Bällen gegen einen Drittligisten, der dir fußballerisch so deutlich unterlegen ist und du verlierst dieses Spiel hochverdient und du hättest das Spiel eigentlich sogar noch höher verlieren müssen, wenn Bielefeld die Chancen genutzt hätte. Und ich glaube, diese Melange aus Champions League, klares Aus, weil im Rückspiel ist nach einem 0-3, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, nichts mehr zu holen. Und eben diesem 1-2 in Bielefeld, wo du deine einzige realistische Chance auf den Titel diese Saison verspielst. Das hat für mich zu dem großen, großen Bruch in dieser Saison geführt. Wenn du aber auf den Leistungsabfall angesprochen hast, da hatten wir schon Spiele auch in der Vorrunde dabei, wo du gesagt hast, okay, das ist nicht das Leverkusen aus der Vorsaison. Ich erinnere an das 2-2 gegen Kiel nach 2-0 Führung zu Hause. Ich erinnere an das 2-2 gegen Bremen nach zweimaliger Führung. Leverkusen hat ein 2-0 gegen Leipzig am zweiten Spieltag noch verloren. Also dieses Selbstverständnis von der ungeschlagenen Saison, das war eigentlich schon von Anfang an der Saison so ein bisschen weg, obwohl natürlich trotzdem kannst du gar nicht so groß der Mannschaft oder auch Alonso, außer jetzt in den speziellen Spielen wie gegen Bayern Champions League hinspielt und Bielefeld, da haben ja viele gesagt, dass er sich vercoacht hat, kannst keinem eigentlich so einen großen Vorwurf machen, aber es war halt schon so ein bisschen sichtbar und ersichtlich, dass vielleicht nicht nochmal so eine Fabelsaison folgen würde.
Gut, aber das kann man ja auch nicht realistisch erwarten. Das ist, also unterhalte dich mit VfB-Fans, da wirst du genau die Frage, was war eigentlich realistisch für diese Saison, ist eine der Kernstreitpunkte von ihnen. Und das wäre aber nämlich genau auch meine Stoßrichtung gewesen, dass es ja nicht sein kann, dass es an zwei Spielen liegt, dass die Stimmung so kippt. Also vom Ergebnis her natürlich. Aber das Hinspiel in München, das war nicht gut. Aber das waren halt auch zwei krasse individuelle Fehler, die dazu geführt haben, dass es so deutlich wurde. Also Kova lässt den Ball fallen und wer sieht die gelb-rote Karte? Jetzt finde ich es hier gerade in meinen eigenen Notizen nicht mehr. Mykiele.
Mukiele, ja.
Gesehen. Genau. Und also sprich, das war ja auch so ein bisschen das, was dann die Spieler in der Mixzone dann danach gesagt haben, also Jonathan Tah und Granit Xhaka waren in der Mixzone nach dem Spiel.
Dass, ja, du warst auch, wir haben beide da, glaube ich.
Ja, zusammen, genau, ja, genau. Wir haben nebeneinander unser Handy reingehalten.
Ja, genau, ja.
Und das haben sie ja auch gesagt. Und natürlich war Bayern da gut in diesen Spielen und vor allem der taktische Plan von Bayern, der sehr riskant war, nämlich mit einem extremen Mann-gegen-Mann-Pressing, der ist aufgegangen. Aber dennoch hat es Einzelfehler gebraucht, um das so deutlich werden zu lassen. Auch wenn man sagen muss, hinten raus hätte sogar noch ein 4-0 werden können.
Ja.
Aber das ist eben jetzt die Frage. Und wenn man dann eben anguckt, was in diesen Spielen, die du angesprochen hast, anders war, dann war es ja zwei Dinge. Das eine war, Leverkusen hat nicht mehr durchgezogen. Das ist ganz früh in der Saison aufgefallen, am plakativsten beim Kiel-Spiel. Nach dem 2-0 war das Spiel, hätte das Spiel tot sein müssen. Ja. Und sie haben aber einfach eine, ich weiß noch, ich habe damals im Rasenfunk gesagt, dass ich es arrogant fand auf eine Art und Weise, wie sie dann gespielt haben.
Das war arrogant, ja.
Okay, sehr gut, ja, habe ich damals ein bisschen Kontra bekommen, auch in den Kommentaren. Aber im Kern ist es ja vor allem die Defensive gewesen, die nicht mehr so stabil war.
Ja.
Und deswegen hat man immer wieder auch bei Spielen, die man gewonnen hat, also gegen Heidenheim, deutlich gewonnen, aber 0-2 zurückgelegen. Und deswegen hatte man eben immer diese Zweifel, die so gesät waren. Woran würdest du denn sagen, liegt denn diese defensive Instabilität, die man hatte, im Vergleich zur sehr guten Vorsaison?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die ich wirklich auch nur schwer beantworten kann, weil das Personal ist das Gleiche. Du hast natürlich jetzt, wie du schon angesprochen hast, so einen individuellen Fehler, wie der Kova macht in einem sehr wichtigen Champions-League-Spiel. Hattest du jetzt in der vergangenen Saison, kann ich mich jetzt zumindest nicht an ganz grobe Schnitzer, ich meine, Lukas Radetzky ist auch jemand, der für sowas gerne zu haben ist, obwohl er ein überragender Torhüter ist, aber du weißt, was ich meine, er hat auch gerne mal pro Saison so ein, zwei richtige Böcke drin. Auch Jonathan Tah, da hatte ich auch mal Spiele gegen Bayern zu Hause in der 93, anstatt den Ball irgendwie auf die Tribüne, wo Bayern das Spiel noch gewinnt, 2-1, auch noch nicht so lange her. Man kann es natürlich jetzt sagen, die gesamte Viererkette samt Sechser, ich meine, da in so einer Mannschaft ist jeder auch defensiv mit involviert, hat überperformt und über ihrer Leistungsgrenze gespielt. Das finde ich aber sehr einfach, weil ich fand, dass Jonathan Tah in dieser Saison extrem stark war. Ich würde sogar fast sagen, dass er vielleicht noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, also in der laufenden Saison. Aber ich finde, solche Sachen sind immer schwer zu erklären, warum passiert das, warum schießt Leverkusen in der vergangenen Saison 18 Mal in der Nachspielzeit ein Tor, ein wichtiges, und warum nicht in dieser Saison nur, das sind alles fiktive Zahlen, aber 7 Mal oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob so ein Flow dann einfach, der nicht messbar ist, dann kaputt geht. Aber dieses Kiel-Spiel war wirklich so dieses, was Leverkusen ja auch immer schon eine talentierte Mannschaft gehabt, was aber immer wieder dieser Schlendrian eingekehrt ist und dann, ja, 2-0 Führung im Rücken gegen Kiel. Was soll denn passieren? Ja, das passiert. Das ist eine Bundesliga-Mannschaft. Die sind zu Recht in der Bundesliga. Und die bestrafen dich, wenn du irgendwie die Zügel schleifen lässt. Und das ist in dieser Saison häufiger passiert. Dieses sich in Sicherheit wiegen. Auch Edmund Tapsoba, der überragende Anlagen hat. Wie viele so leichtsinnige Fehler ihm diese Saison passiert sind, wo man in der letzten Saison noch gesagt hat, boah, wie locker der und wie ruhig und abgeklärt der da hinten spielt, weil das immer bei ihm so leicht, also immer sieht immer so ein bisschen aus, so, oh, gebuder Leichtfuß, aber nein, das ist, ne, der hat diese technische Klasse, diese Übersicht, dieses Stellungsspiel, in der letzten Saison gesagt, wenn der den Ball hat, da passiert gar nichts. Und in dieser Saison war das anders so ein bisschen, ne? Ich glaube auch jetzt gegen Augsburg wieder ein Bock drin gehabt am Anfang, da stand es glaube ich noch 0-0, wo er den Ball zurückspielen will und dann quasi den Stürmer allein aufs Tor laufen lässt. Das sind also Sachen, die sind in der letzten Saison, warum auch immer, nicht groß passiert. Und wenn mal ein Fehler passiert ist, dann hattest du immer das Gefühl, die drehen das sowieso noch. Und das hattest du in dieser Saison nicht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist halt ganz schwer zu erklären.
Gut, ich meine, wir konnten ja auch im letzten Jahr nicht erklären, woran es lag, dass man es da geschafft hat. Deswegen, ich glaube, hat wahrscheinlich sehr viel mit, ja, wahrscheinlich dann doch auch mit mentalen Dingen zu tun, auch beim Gegner durchaus. Wenn die eben wissen, oh Gott, jetzt kommt die Nachspielzeit und dann machen die so oft Tore, dann passiert es vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher. Aber die anderen Punkte, die du angesprochen hast, eine auf der Hand liegende Erklärung gäbe es ja schon. Man hat mit Kosunu und mit Stanisic gleich zwei aus der Fünferkette verloren. Man hat ja auch erst mit Fünferkette gespielt und erst später dann auf Viererkette umgestellt. Waren vielleicht einfach die Verteidiger, die dann kamen, nicht gut genug. Plus Tabsoba hat ja auch in manchen Spielen dann die Seite gewechselt. Also man hat Bellancien geholt, Innenverteidiger von Rennes, der hat keine Rolle gespielt. Man hat Mukiele verpflichtet als Laie, als Rechtsverteidiger. Den prominentesten Auftritt von ihm haben wir jetzt schon angesprochen, aber gab auch noch ein paar andere. Und dass man nicht zufrieden war, zeigt ja auch, dass man mit Hermoso noch nachgelegt hat per Laie im Winter. Also, ist das nicht vielleicht einfach einer der Gründe?
Ja, wobei man bei Kosunu und Stanisic, das war ja so ein bisschen wechselseitig. Kosunu hat eine überragende Hinrunde gespielt in der vergangenen Saison und hat dann nach dem Afrika-Cup, da war ja wirklich schon so, dass die Elfenbeinküste kurz vor dem Ausstand, also vor dem sicheren Ausstand, und sich viele Leverkusen-Fans schon gefreut haben, jetzt kehrt Kosunu zurück vorzeitig. Nee, die kommen bis ins Finale und plötzlich spielt der da auch. Der hat ja am Anfang nur auf der Bank gesessen, während des Afrika-Cups, und gewinnt das Ding und kommt als Afrika-Cup-Sieger zurück. Und unerklärlicherweise fiel er dann leistungstechnisch echt ab und wurde dann, beziehungsweise durch seinen Vertreter ja auch während des Afrika-Cups, Josip Stanisic, der in der Hinrunde sich schon beklagt hatte über teilweise zu wenig Spielzeiten, komplett ersetzt und in überragender Manier ersetzt. Also es war so ein bisschen Kosunu hier in der Hinrunde, in der Rückrunde ein bisschen und Stanisic genau das Gegenteil. Aber natürlich bricht ja, sagen wir mal, wenn man beide zusammen nimmt, ein sehr, sehr guter Innenverteidiger damit weg aus der Dreierkette. Und wie du schon gesagt hast, Bellancien, sehr junger Spieler, hat sich ganz schwer verletzt. Den kann man gar nicht bewerten. Ich habe ein paar Spiele gesehen, da die Anlagen, die haben mir sehr gut gefallen, aber wenn du so lange dann jetzt raus bist als junger Spieler, ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und Mukiele, anfangs ganz schwierig, hat sich dann so ein bisschen echt reingekämpft. Das war nämlich, da war so ein bisschen der erste, die Initialzündung, das Pokalspiel gegen Bayern. Da hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Und danach gegen Inter dieses wichtige Tor kurz vor Schluss in der Champions League. Also es waren viele Spiele, die Mukiele dann überzeugt hat, wo die Vereinsführung sogar zwischenzeitlich auch überlegt hat, mit Paris in den Dialog zu treten, ob man den nicht fest verpflichten kann. Ich glaube, das schwebt sogar immer noch, also dass das passieren kann, dass er irgendwie dann fest zu Leverkusen wechselt. Aber insgesamt hat man sich, glaube ich, gerade von den Defensivspielern, neuen Spielern mehr versprochen. Da bin ich komplett auf deiner Seite. Und da zähle ich tatsächlich auch Aleix Garcia mit rein, der gekommen ist mit den quasi ja, Vorschusslorbeeren aus Girona, der eine überragende Saison in Spanien gespielt hat, der auch hier, muss man sagen, auch für Leverkusen echt gute Spiele absolviert hat. Aber so diese Gesamtgemengelage war in der vergangenen Saison, da waren die Neuzugänge nicht gut oder zufriedenstellend, die sind alle eingeschlagen. Ne? Also wir hatten Xhaka, wir hatten Hofmann, der eine überragende Hinrunde gespielt hat, der sich jetzt beschwert hat über zu wenig Spielzeit. Boniface eingeschlagen. Grimaldo, also völlig die Erwartung übertroffen. Da hat ja Uli Hoeneß irgendwie 3 Monate später gesagt, den kannte ja keiner, den hat ja keiner auf der Rechnung. Wo ich sagen muss, okay, den könnte man auch als Bayern-Verantwortlicher auf der Rechnung gehabt haben. Aber das sind ja alles Spieler gewesen, die dermaßen eingestanden sind. Und da, auch das zu wiederholen, ist natürlich unfassbar schwierig. Und es ist auch nicht passiert. Also ne, wir haben, auch wenn man da weiter nach vorne geht, Martin Terrier eigentlich enttäuscht, auch sehr lange jetzt raus mit Achillessehnenriss. Aber so diese Neuzugänge, die sofort eingeschlagen sind, sofort ins System gepasst haben, die waren diese Saison nicht da. Das gehört auch zu der ganzen Geschichte. Und insbesondere, wie das, was du angesprochen hast, die Verteidigung. Obwohl, für meine Begriffe jetzt nicht die ganz, ganz großen Leistungsträger, Stanisic und Kosunu wunderbar gespielt und vor allem Stanisic in der Rückrunde mit extrem wichtigen Schwedentoren. Aber eigentlich hätte dieser Leistungsabfall trotzdem nicht eintreten müssen, weil ich das Personal, wenn man Tabsoba, Tah, Hinkapié sich als Innenverteidigung, als Stamminnenverteidigung anschaut, immer noch für sehr, sehr stark halt.
Und dennoch war es eben zu sehen, und das ist definitiv Teil dieser etwas schlechteren Leverkusener Saison, die eben jetzt in so einer ultraschlechten Stimmung mündet, aufgrund der Dinge, die du ja auch schon angesprochen hast. Welche Rolle spielt denn das zentrale Mittelfeld? Denn wir wissen, dass da das Herz schlägt für Xabi Alonso fußballerisch und dass das im Grunde auch neben Florian Wirtz vorne, dass das aber der Schlüssel war in der Vorsaison, dass sowohl Gegner es nicht geschafft haben, Leverkusen zu knacken. Er hat ihnen sehr, sehr gutes, tiefes gegen den Ball stehen beigebracht, auch ein sehr geduldiges, tiefes gegen den Ball stehen. Aber vor allem auch im Spielaufbau waren sie, egal ob du Xhaka Mann gegen Mann gepresst hast, wie du Palacios angegangen bist oder Robert Andrich, der in der Vorsaison noch eine größere Rolle gespielt hat. Ja. Also das ist eben einfach ein sehr, sehr wichtiger Bereich des Feldes. Und wenn man sich anguckt, in welchen Spielen hatte Leverkusen Probleme, dann ist es schon ein Muster, dass die Sechser zugestellt wurden. Am krassesten zu sehen eben im Hinspiel gegen Bayern, wo Kimmich eben der verfolgte quasi seinen Gegenspieler bis an den gegnerischen Strafraum.
Ja.
Gibt es da auch ein Problem in der Saison, was in der Vorsaison so noch nicht zu sehen war?
Zwischenzeitlich sogar gesagt, dass Xhaka in seiner etwas offensiveren Rolle hatte mir extrem gut gefallen. Den würde ich sogar so ein bisschen rausnehmen, außer jetzt vielleicht in den vergangenen Wochen, wo auch er quasi so ein bisschen Leistungsabfall zu beklagen hatte, das auch selber gesagt hat, dass das nicht sein Anspruch ist, wie er zuletzt dann gespielt hat. Ich würde es vielleicht eher an den anderen sehen, dass Palacios, Andrich und der schon von mir angesprochene Garcia eben nicht auf diesem Niveau waren wie in der vergangenen Saison. Und da nehme ich vor allem, und das ist auch hier gar nicht gegen Robert Andrich gerichtet, in keinster Weise, weil ich den für einen tollen Fußballer halte, einen hervorragenden Sechser. Aber es wird seine Gründe haben, warum er jetzt nicht mehr so häufig spielt. Er war in der Nationalmannschaft bei der EM quasi gesetzt, hat neben Groß tolle Spiele abgeliefert und hat auch völlig zu Recht in der Startelf gestanden. Woran das dann manchmal liegt, dass er dann jetzt in Leverkusen weniger, ging ja so sukzessive eigentlich so ein bisschen runter, dass man sagt, ach ja, Robert Andrich kommt jetzt rein oder spielt mal wieder von Anfang an, aber das waren dann eher Rotationsmaßnahmen. Wo war der eigentlich? Was ist mit dem passiert? Weil der war doch in der Vorsaison eigentlich auch einer der absoluten Erfolgsgaranten. Genauso wie Palacios, extrem guter Fußballer, technisch extrem versiert. Ich meine, wenn du ihm siehst, wie er mit dem Rücken zum Gegner den Ball teilweise annimmt, ne, und dann trotzdem die Lücke findet, den Ball dahin zu spielen, dieses Antizipieren, dieses schon vorher wissen, wo spiele ich hin, das finde ich bei ihm extrem gut, qualitativ sehr hochwertig. Aber diese großen, ich nenne es mal die großen Momente, die sind einfach auch im zentralen Mittelfeld ausgeblieben. Palacios nenne ich da vielleicht stellvertretend für diese Szene letzte Saison in Augsburg, dieses 1-0, das er da schießt, das auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft war. Mhm. Und all diese, ja, oder der wichtige Elfmeter auch in München, den er geschossen hat, zum 2-2, das war ja schon ganz, ganz früh in der Saison, als alle schon gedacht haben, ja, jetzt ist es wieder die obligatorische Niederlage in München? Nee, ist es nicht, sondern ob das jetzt damals ein Elfmeter war oder nicht, da lässt sich natürlich drüber streiten. Aber er macht dieses Tor, er läuft in den Block rein, alle feiern und so diese ganz großen Momente, die hat auch er irgendwie in dieser Saison nicht gehabt. Und das, glaube ich, ist dann alles so eine Art Zusammenspiel und das kommt dann irgendwie alles zusammen, dass ja auch die Sechs, wie du gesagt hast, auch mal irgendwann vielleicht auch dechiffriert ist. Wenn du sagst, ja, Leverkusen, das ist die große Stärke von Leverkusen, ist dieser Spielaufbau, sich aus Umklammerungen lösen. Du hattest nie Angst vergangene Saison, dass ein Xhaka mal den Ball verliert. Wenn der auch mit dem Rücken zum Gegner angespielt, du wusstest, der findet immer eine Lösung. Und jetzt war es in vielen Spielen auch, dass selbst Xhaka, der Ballmagnet, der Passgeber, der Ideengeber, der Regisseur, der alles in der Hand hat, Fehler gemacht hat. Leichtsinnige Abspielfehler, die gar nicht zu ihm passen. Und ja, das kommt in dieser Saison und gerade in der Endphase dieser Saison dazu.
Und dann äußert sich das eben, ist ja immer so im Fußball, wenn alles gut läuft, dann hörst du nie kritische Stimmen, dann ist immer alles ganz wunderbar. Erst in der Krise zeigt sich dann, wie gut ist der Zusammenhalt, wie gut verstehen sich die, fühlen sich die Spieler vom Trainer verstanden und umgedreht. Und da haben wir jetzt jüngst nach dem letzten Bundesligaspiel ja echt einige Stimmen gehört, nach dem Augsburg-Spiel eben von Jonas Hofmann, von Robert Andrich, in denen es auch hieß, naja, wir wissen eigentlich jetzt auch nicht so wirklich, warum wir nicht spielen, es wird uns nicht gesagt. Das ist allerdings das, was Spieler immer sagen, wenn sie nicht spielen. Also ich habe eigentlich noch nie von jemandem gehört, ja, es wurde mir super erklärt, sehe ich aber komplett anders.
Ja.
Also wie groß ist denn deiner Meinung nach, jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, die Kluft zwischen Spielern und Trainer?
Ich glaube, wie Jonas Hofmann hat es eigentlich perfekt beschrieben. Man muss sich in so einen Spieler vielleicht auch mal hineinversetzen. Der ist vergangene Saison von Gladbach gekommen, hat sofort gespielt, hat wichtige Tore gemacht, wichtige Vorlagen, war einer der Topscorer bei Leverkusen überhaupt. Und du gewinnst quasi alles mit Anfang 30 und dann kommst du in eine neue Saison und plötzlich spielst du nicht mehr so viel und weißt eigentlich gar nicht warum. Also dieses, was er sagt, ja, mit mir redet keiner, ich gebe im Training alles, das hört man von Spielern tatsächlich sehr oft. Aber wenn ein Spieler wirklich auf dieser Höhe, auf dieser Welle mitgeschwommen ist, mitgesurft ist, der dann plötzlich sich nicht mehr gebraucht fühlt, dann ist das, glaube ich, schwierig. Und der erste Verantwortliche dafür, dass du nicht spielst, ist dein Trainer. Und wenn du nicht spielst und du aber nicht verstehst, warum du spielst und dir vermittelt das keiner glaubhaft oder Verständnis, also dass du es quasi nachvollziehen kannst, dann ist natürlich der Trainer auch der Erste, auf den du sauer bist. Das ist als Fußballer so. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, sagen, Hofmann, Kluft zu Xabi Alonso gewachsen in dieser Saison, eben aufgrund der mangelnden Spielzeit oder aufgrund der fehlenden Spielzeit für seine Begriffe, weil er der ganz klar der Meinung ist, er muss mehr spielen. Und er hat auch teilweise, als er dann eingewechselt wurde, ganz gut gespielt, gegen Heidenheim das Tor vorbereitet, wieder ganz kurz vor Schluss durch Buendia. Da haben wir gesagt, ja, vielleicht spielt er jetzt wieder häufiger. Xabi sagt ja selber, so in Pep super, super Manier, Jonas muss eigentlich viel häufiger spielen, der trainiert ganz toll. Ja, aber der Spieler spielt nicht. Und das ist eher, was der Spieler am Ende sieht, sind seine Einsatzzeiten. Und die sind deutlich gesunken im Vergleich zur Vorsaison. Und der erste Verantwortliche dafür ist der Trainer. Und auf den bin ich jetzt erstmal im Prinzip so ein bisschen sauer. Wenn ein Spieler sagt, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, über Xabi Alonso, das hättest du vor ein paar Monaten wahrscheinlich dir so nicht ausmalen können. Und bei Robert Andrich gilt ja das Gleiche. Ich meine, auch da, er beschäftigt sich ja offenbar auch mit einem Wechsel im Sommer, sollte sich da jetzt nicht großartig was tun, weil er eben auch immer gebraucht wurde. Er wurde immer gebraucht bei Leverkusen, der war immer, hat immer Leistung gezeigt und das hat vielleicht in dieser Saison ein bisschen abgenommen oder es war halt nicht mehr so diese Überperformance, die auch er gebracht hat. Damit sind die Spielzeiten gesunken, weil Xhaka ist nun mal gesetzt und an Xhakas Seite wird ein qualitativ hochwertiger Spieler gesetzt, sei es jetzt Andrich, Palacios oder Garcia. Und wenn du von den dreien quasi derjenige bist, der am wenigsten spielt und du das aber auch nicht verstehst, dann gehst du und sagst, ja, der Trainer lässt mich nicht spielen und ich bin so ein bisschen angefressen. Das ist ja, glaube ich, auch normal, weil als Fußballer, gerade als Fußballer, der sehr ambitioniert ist wie Andrich und Hofmann, willst du spielen. Und wenn du das nicht tust, dann fragst du dich halt, warum. Und wenn du keine Erklärung bekommst, dann ist es der Trainer. Mhm.
Und das ist quasi die Individualebene und dann hast du quasi noch das Kollektive. In der letzten Saison war es der Fall, dass jeder Matchplan von Xabi Alonso perfekt aufgegangen ist mit ganz, ganz wenigen Aufnahmen und Ausnahmen. Und da hast du auch gemerkt, dass ein Urvertrauen in diesen Trainer gewachsen ist. Gerade der 3:0-Sieg gegen Bayern hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Könnte es sein, dass dieses leichte Auseinanderdriften, ich will jetzt nicht damit sagen, Xabi Alonso hat die Kabine verloren oder so ein Quatsch, aber es ist ja zu spüren, dass quasi diese Einheit nicht mehr so da ist und zwar ist es nicht nur in Worten zu spüren, sondern du siehst es auch auf dem Feld. Also die machen manchmal Dinge, wo ich mir denke, das kann nicht sein, dass das der Ansatz von Xabi Alonso war, jetzt gegen Union auf einmal 30.000 Flanken reinzuschlagen. Das ist ja überhaupt gar nicht sein Fußball.
Nein.
Kann es sein, dass diese Kluft vielleicht auch losging mit Matchplänen, die er ausgewählt hat, die zwar noch funktioniert haben, in denen sich aber das Team nicht wohlgefühlt hat? Also ich hoffe, ich überbetone dieses Spiel nicht, aber dieses Hinspiel gegen Bayern in München, das hat mich wirklich schockiert. Und ich habe das damals auch so im Rasenfunk gesagt und dann haben ganz, ganz viele gesagt, ja, aber es hat ja funktioniert und das hat Xabi Alonso auch gesagt. Aber wenn du eine Mannschaft mit einem solchen Offensivpotenzial hast, die hinten den Bus parken zu lassen, als wären die ein Erstligist im DFB-Pokal.
Ja.
Meinst du, die Fährte lohnt es auch nochmal nachzugehen?
Ja, also ich bin da komplett auf deiner Seite. Also ich habe das Spiel auch im Stadion verfolgt und ich habe auch das Spiel in München in der Vorsaison gesehen im Stadion und es war ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil Bayern hat damals früh durch Kane geführt und danach hat nur noch Leverkusen gespielt und zwar offensiv und gerade mit der Wucht von Boniface, mit der Kreativität von Wirtz und so weiter. Die standen auch wieder auf dem Platz, aber du hast überhaupt nicht gesehen, dass, also du hast überhaupt keinen, Spiel nach vorne. Es war nichts, also kein Mut. Und das als Doublesieger, als ungeschlagener Doublesieger, dass du dich relativ früh in der Saison gegen deinen mutmaßlich engsten Konkurrenten um den erneuten Kampf um die deutsche Meisterschaft so präsentierst. Also das habe ich auch wie du nicht verstanden. Und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, weil die Mannschaft war im Prinzip die gleiche. Du hattest die personellen Möglichkeiten in München auch den Fußball zu spielen, den du am besten spielen kannst. Und das war, wie du sagst, du interpretierst da überhaupt nichts. Das war schon ein Stück weit, schockierend will ich jetzt nicht sagen, aber fand ich befremdlich, dass diese Mannschaft so spielt, obwohl jeder weiß, was sie kann. Und das hat sich ja dann natürlich trotzdem wie so ein kleiner Faden durch die Saison gezogen, dass du immer wieder Spiele hattest, die, wie du sagst, funktioniert haben oder am Ende hast du das Spiel gewonnen. Aber du hast dich dann doch gefragt, boah, also da ist eigentlich mehr Potenzial, weil das haben sie ja auch schon gezeigt. Und um nochmal auf diese individuelle Ebene einzugehen, mit der Kluft. Xabi hat es in der vergangenen Saison geschafft, auch durch Rotation, alle bei der Stange zu halten. Das muss man erstmal in so einer langen Saison schaffen. Also ich meine, du hast Spieler wie Adam Lozek, der immer nur irgendwie in der Europa League mal spielen durfte. Auch Adli nicht so oft gespielt. Dann hast du es geschafft, diese Sechser, ich glaube, es war dann dementsprechend einer weniger, aber dass du so rotiert hast, da war ja auch Xhaka immer gesetzt, und du hast so rotiert, dass alle ihre Spielzeit bekommen haben und dass keiner, du hast ja in der vergangenen Saison keinen Ton gehört, dass da mal einer gesagt hat, ich bin unzufrieden, ich will mehr spielen. Das gab es nicht. Und das fand ich so bemerkenswert. Und das kannst du vielleicht auch gar nicht zwei Saisons überschaffen. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding der Unmöglichkeit, dass du über so eine lange Zeit die Mannschaft so zusammenhältst, dass jeder für dich durchs Feuer gehen würde, weil er weiß, ich spiele dann halt in der nächsten Woche wieder. Oder ich bin trotzdem wichtig. So, das wollte ich noch dazu loswerden. Mhm. Aber zu dem anderen eben, wo du gesagt hast, dieser spielerische Ansatz, den Xabi manchmal gewählt hat, und das war das Spiel gegen Bayern, und das war dann in letzter Konsequenz auch das Hinspiel gegen Bayern in der Champions League, ohne Mittelstürmer, genau. Angsthasenfußball bis zum geht nicht mehr, wo du das Gefühl hattest, ab Minute 1, hier geht's nur um Schadensbegrenzung. Hauptsache, wir verlieren vielleicht nur 0-1, das können wir im Rückspiel zu Hause drehen, weil ein paar Wochen zuvor hat Leverkusen ja, und das war eins der besten Saisonspiele in dieser Saison überhaupt, Bayern wirklich an die Wand gespielt, aber geht nicht als Sieger vom Platz, da war es dann mal umgekehrt, hat Leverkusen trotz Superleistung nicht gewonnen.
Ja, stimmt.
Aber dass du nur ein paar Tage und Wochen danach gegen die gleiche Mannschaft, ja, es ist auswärts, aber so ein Angsthasenfußball, das muss man einfach so sagen, spielen, das habe ich nicht verstanden, das haben viele nicht verstanden, und die Kritik musste sich Xabi auch meiner Meinung nach gefallen lassen. Und dann, wenn man das noch weiterspinnt, in puncto, ich habe kein Verständnis für den Fußball, den er plötzlich spielen lässt, war ja wirklich Bielefeld dann das, also da hat man ja überhaupt nicht mehr verstanden, was los ist. Da haben wir ja drüber schon gesprochen. Aber gegen einen Drittligisten nur auf lange Bälle zu setzen, ja, der Rasen, nicht besonders toll. Was erwartet man bei einem Flutlichtspiel, bei einem Drittligisten, dass die einem da den roten Teppich ausrollen? Das ist nie so. Da muss man sich darauf einstellen. Da muss eine Mannschaft mit so einer Qualität und so einer Erfahrung muss sich darauf einstellen. Und wenn es ist, das Spiel dreckig 2-0 zu gewinnen. Aber so zu spielen, lange Bälle, auch da teilweise, also haben die so einen großen Respekt vor Bielefeld. Ne? Also Bielefeld hat jeden Respekt verdient hoffentlich bald wieder ganz, ganz weit oben. Mag den Verein sehr. Hochverdient gewonnen. Aber du fragst dich dann doch als Doublesieger mit dieser Mannschaft, mit einer Führung im Rücken, das ist ja auch so ein Thema diese Saison, Führung verspielen, was wir eben schon angerissen haben, das Spiel noch, also da habe ich wirklich nur noch im Kopf geschüttelt. Und da saß ich davor und habe gedacht, das ist doch nicht Leverkusen.
Und über dieses Spiel müssen wir auf jeden Fall jetzt noch sprechen, weil das scheint mir eben so der Mount Everest der Unzufriedenheit gewesen zu sein. Jetzt ist ja das eine, dass es sein kann, dass Xabi Alonso vielleicht zu verkopft an solche Spiele herangeht. Und ehrlicherweise muss man sagen, er ist halt noch ein junger Trainer. Also er hat noch nicht viele Stationen. Und das ist der Klassiker von sehr, sehr guten Spielern, gerade wenn es so Strategen auf dem Feld waren, dass die einen Pep Guardiola ziehen. Also sprich, die, auch mal die Spielidee komplett verleugnen, einfach nur, weil sie auf dem Schachbrett gesehen haben, dann kriegen wir einen Vorteil in Zone 11 und dann spielen wir in die Zone 14 und dann geht's ab. Also das kann ja mal passieren. Aber bei Bielefeld fand ich den Aspekt auch noch interessant. Ja, vielleicht war es so, dass er sie wegen der Rasenqualität oder aus irgendwelchen anderen Gründen mit einem falschen Matchplan aufs Spielfeld geschickt hat. Aber jetzt stehen da ja gestandene Spieler. Wir sprechen nicht von einer wahnsinnig jungen Mannschaft. Und die sehen, dass Bielefeld genau auf diesem Rasen ein wunderbares Kombinationsspiel spielt.
Ja.
Wurde in diesem Bielefeld-Spiel, wurden da die Spieler auch genug in die Verantwortung genommen? Denn die haben ja auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Irgendwann ist es schwierig für den Trainer einzuwirken, auch wenn ich weiß, dass man auch über die Wechsel noch sprechen kann von Xabi Alonso. Aber kommt daher vielleicht auch die Wut, die man da nach dem Ausscheiden gesehen hat, eben von mindestens einem Fan der organisierten Szene gegenüber Granit Xhaka?
Ja. Also ich glaube, es hat zwei Seiten. Dass du auf der einen Seite sagst, du, Xabi Alonso hat sich in dem Spiel vercoacht. Das war aber schon, das wurde schon relativ schnell ersichtlich. Das wurde auch im Hinspiel in München in der Champions League schnell ersichtlich, dass das so nichts werden kann. Und dann ist da, glaube ich, schwingt da auch ein Stück weit Sturheit mit. So, ich möchte, ne, Stichwort Pep, ich möchte an diesem Spielplan, den ich jetzt hier ausgearbeitet habe, den möchte ich festhalten. Und der wird schon irgendwie funktionieren, das hat letzte Saison ja auch funktioniert. Und ich glaube, das war auch ein Punkt. Aber wie du sagst, die Spieler, da steht ein Granit Xhaka auf dem Platz, der sich am Ende dann dann noch mit einem Fan zofft und oder sich anschreien lassen muss. Der ja auch nach dem Spiel eigentlich so, ja, das und das war der Plan. Aber du erwartest ja schon, dass vielleicht ein Granit Xhaka dann mal zu seinen Nebenleuten geht und sagt, guck mal, oder du gehst mal bei einer Trinkverletzungspause mal raus und sagst, Trainer, ich glaube, das ist nicht der Weg, auf dem wir ins Finale kommen. Und dann muss man natürlich die Spieler in die Verantwortung nehmen, ist ja ganz klar. Du hast so viel Qualität auf dem Platz gegen einen zwei Klassen tieferen Gegner, der dir gerade zeigt, wie man auf schlechtem Rasen Fußball spielen kann. Und du hast die viel größeren technischen Möglichkeiten, weil auch auf schlechtem Rasen gute Techniker können das durchaus. Dann zu sagen, Trainer, wir sehen, das funktioniert mit den langen Bällen hier überhaupt nicht. Schick ist da vorne komplett alleine und komplett auf verlorenem Posten. Lass uns doch auf unsere fußballerischen Qualitäten vielleicht besinnen und wieder unseren dominanten, ballbesitzorientierten Fußball spielen. Anstelle dieses, wir präsentieren uns im Prinzip hier wie der Drittligist und wollen irgendwie einen reinmurmeln, so das Gefühl hatte man ja. Also dieses Tor ist ja auch durch eine Standardsituation gefallen, durch Jonathan Tah. Und dann hat man gesehen, wie Bielefeld darauf reagiert, in einer absolut überragenden Manier dieses Spiel gedreht und noch höher hätte gewinnen können. Also das war schon sehr, sehr ernüchternd auch, dass du als Spieler oder die Spieler das nicht großartig dieses viel zitierte Ruder rumreißen konnten. Ja.
Und wie bewertest du das, dass dann eben die Unmutsbekundungen so groß waren und der Support war ja auch, also so wie es ich wahrgenommen habe, war der eingestellt ab einem gewissen Punkt in der zweiten Hälfte. Das ist auf der einen Seite ja kurzfristig emotional sehr verständlich, weil nichts hasst man mehr, als wenn das eigene Team könnte, es aber nicht hinkriegt. Ja. Auf der anderen Seite irritiert es aber natürlich auch nach dem, was quasi dieses Team und Xabi Alonso den Fans geschenkt hat. Und das melken sie ja. Also bis zuletzt wird gesungen, deutscher Fußballmeister SVB. Ja. Ja. Gegen Augsburg auch in Dauerschleife. Also wie bewertest du das?
Ja. Ich habe die Situation auch gesehen und habe gedacht, also, ja, die Enttäuschung ist groß, die muss auch groß sein nach so einem Spiel. Du hast die Chance auf einen nationalen großen Titel vergeben. Und zwar wirklich so vergeben, dass man danach sagen kann, du hast sie verschenkt letzten Endes. Ne? Du hast sie einfach hergeschenkt. Und dann ist die Wut natürlich absolut nachvollziehbar. Ich meine, Bielefeld ist jetzt von Leverkusen nicht ganz so weit entfernt wie jetzt zum Beispiel München oder Berlin oder was auch immer. Aber du fährst ja trotzdem unter der Woche mal an so einem Abend da die 250 Kilometer nach Ostwestfalen und musst dir dann diese Leistung angucken. Dann kann man auch mal mit den Spielern darüber reden. Aber dass du quasi auch noch einen derjenigen oder die einer der größten Protagonisten oder Mitverantwortlichen für dieses Double dann derart anschreist oder ich weiß nicht, was für Worte gefallen sind oder dich auf jeden Fall, dass du diese Bilder kreierst. Das fand ich fand ich tatsächlich auch extremst befremdlich. Gerade wenn man sich mal anschaut, wirklich was Leverkusen in der Vorsaison den Fans, genau wie du gesagt hast, geschenkt hat. Und zwar den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte und den zweiten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Und ich finde, dann muss man trotz aller Enttäuschung, die jeder haben soll und darf, die man auch am nächsten Tag und noch vielleicht noch eine Woche haben darf, aber das, darauf sollte man sich dann vielleicht schon mal besinnen oder sich daran erinnern und dass das vielleicht nicht das allerbeste Bild abgibt, wenn man sich so präsentiert.
Wobei es natürlich vielleicht auch ein Ausdruck dessen sein könnte, dass man im Umfeld spürt, hier sind manche schon wieder, jetzt nicht gedanklich woanders, aber auf einer Abschiedstour. Also was ja immer bleibt, ist der Verein und sind die Fans. Und Thorsten Lieberknecht hat ja mal so schön gesagt, die Spieler und die Trainer, sie sind nur zu Gast beim Verein. Ja. Und kann es sein, dass das da vielleicht auch noch mit reinkommt? Ich meine, wir hatten ja unter anderem ein Victor Boniface, da fragt man sich auch manchmal, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, wenn der Wechsel im Winter geklappt hätte? Denn nichts und niemand bei Leverkusen hat ab einem gewissen Punkt noch gute Laune versprüht und hat auch noch ja den Eindruck gemacht, okay, uns, wir sind froh, hier zu spielen. Und das wiederum, das kann ich sehr gut verstehen als Fan. Natürlich kann man da jetzt sehr leicht auch Witze drüber machen mit Leverkusen und so weiter und so fort. Aber als Fan könnte ich das sehr gut verstehen, dass ich merke, ey, ein Grimaldo, keiner von denen hat gesagt, ich bleibe hier. Genau das, womit wir eingestiegen sind in der Sendung. Und dann wirft man es den Spielern vielleicht noch ein bisschen mehr vor, dass sie eben dann eine historische Chance, nämlich auf den dritten Pokalsieg, einfach weggeworfen haben und dann ja vielleicht gar nicht mehr da sind, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt Granit Xhaka betrifft.
Ja, genau. Also da hast du natürlich vollkommen recht. Dann hat es aber genau in dem Fall wirklich den Falschen getroffen, weil Granit Xhaka eigentlich nie irgendwie sich dahingehend geäußert hat. Andere hingegen schon. Also das war ja, womit wir eingestiegen sind. Du hörst jeden Tag, du hörst stündlich. Also man kann ja, wenn man die ganzen Nachrichten liest, kann man ja froh sein, wenn Leverkusen noch 11 Mann nächste Saison auf den Platz bekommt, oder? Ja. Also das ist ich meine, Rolfes und Caro haben gesagt, es wird einen Umbruch geben, der wird klein oder mittelgroß ausfallen. Das muss man dann natürlich auch mal ganz genau beobachten, sollte Alonso wirklich gehen, wonach es aussieht. Aber klar, du hast diese Spieler, die in der vergangenen Saison gekommen sind, wie Grimaldo, wie Boniface, die natürlich auch den großen Teil dazu beigetragen haben, zu den ganzen Erfolgen, die aber wahrscheinlich auch den Verein, so muss man es auch sagen, als Durchgangsstation sehen, womöglich als Sprungbrett, das ist Leverkusen aber immer schon gewesen. Aber dass du halt nach einer Saison quasi schon sagst, ja, wir haben, und das ist ja, wo man im Fußball so oft von die sind satt spricht. Wenn man das nach einem Jahr ist, ist es natürlich fatal eigentlich für den Fußball, wenn man nach einem Jahr satt ist. Aber der Eindruck hat sich so ein bisschen eingestellt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal bei Leverkusen-Spieler sagen, dass sie titelsatt sind. Aber das, so ein bisschen hat sich das tatsächlich so angefühlt. Das ja, also schon ja immer noch gut und auch Grimaldo, aber so diese großen Momente, wie ich eben schon gesagt habe, die fehlen mir auch gerade bei so guten Spielern wie ihm oder auch teilweise Frimpong auf der anderen Seite. Du hast immer das Gefühl, ja, hier Leverkusen Meister, DFB-Pokal gewonnen, wunderbar, da lassen wir wunderschöne Fotos von uns machen, das lassen wir uns auch vielleicht tätowieren auf die Haut, aber letzten Endes, wenn der FC Barcelona anruft, dann bin ich halt hier weg, weil das ist mein Jugendverein, das kann man ja auch alles vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber dann präsentiere dich vielleicht anders auf dem Platz oder vermittel so, zumindest das Gefühl, dass du nach wie vor großen Spaß hast, für den Verein zu spielen, dem du ja im Umkehrschluss auch viel zu verdanken hast, weil er dich ja letzten Endes ja auch groß gemacht hat. Ich meine jetzt vielleicht nicht so sehr bei Grimaldo, den kannten schon vorher viele, bis auf Uli Hoeneß, aber bei vielen anderen. Ne, dass die, da muss man auch sagen, die haben sich gegenseitig, glaube ich, relativ viel zu verdanken.
Ja, wobei man da jetzt natürlich ketzerisch sagen könnte, haben die Spieler nicht viel mehr Xabi Alonso zu verdanken als dem Verein?
Ja, Xabi Alonso hat natürlich, glaube ich, als Zugpferd ein Grimaldo dahin geholt. Ich glaube, Alejandro Grimaldo wäre womöglich nicht in Leverkusen zwingend gelandet, wenn Alonso nicht da gewesen wäre. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich meine, so ein Victor Boniface wurde ja auch vor allem verpflichtet, weil Patrick Schick sich seinerzeit dann verletzt hatte. Und weil er ja vor allem noch bei dieser Union Saint-Gilloise-Geschichte, als die beiden aufeinander getroffen sind, Leverkusen und Saint-Gilloise, hat er sich danach quasi wirklich so, also er hat sich dem Verein ja aufgedrängt. Ich glaube, weniger wegen Xabi Alonso. Ich glaube, der hat in jeder Instagram-Story, die er gemacht hat, ein Leverkusen-Trikot an danach, dass er getauscht hatte. Und so quasi wirklich.
Was aber ja auch schon eine Red Flag sein könnte, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was eine Red Flag sein könnte, genau. Rückblickend kannst du jetzt sagen, er identifiziert sich schon mit einem neuen Verein, zu dem man eigentlich noch gar keinen Kontakt haben sollte. Letzten Endes wurde er aber geholt und natürlich auf eine ganz andere Stufe ja auch gebracht. Also erstmal von, ich weiß, viele sagen immer, Leverkusen spielt keine Rolle international und so weiter und auch national nicht. Aber ich würde Leverkusen trotzdem mal größer werten als Saint-Gilloise. Mhm. Und du hast die Möglichkeit eben, dich in der großen Liga zu präsentieren. Ob jetzt bei Boniface, letzten Endes Alonso, der komplett ausschlaggebende Punkt, das weiß ich nicht. Bei vielen mag das gewesen sein. Aber trotzdem sagst du ja, musst du ja als Verein sagen, du bist ja die letzte Instanz, die sagt, ja, Xabi, wir holen dir den. Und die Möglichkeit hat Leverkusen ja schon genutzt, dass sie Xabi Alonso ihm natürlich auch eine Truppe dahingestellt haben, die sehr schlagfertig war. Dass sie so schlagfertig werden würde, das hat wohl trotzdem keiner vermutet. Aber ich glaube, es ist ein Zwischenspiel. Also aus Verein, der dir natürlich auf einer großen Bühne eine Chance gibt und natürlich Xabi Alonso, der als Zugpferd die großen Namen, wenn man jetzt Grimaldo und vor allem natürlich auch Granit Xhaka nimmt, zu einem Verein zieht, der die Spieler vielleicht sonst nicht bekommen hätte. Ja, klar.
Ja, ich meine, es ist schon ein bisschen die Geister, die ich rief. Also ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hier im Rasenfunk. Ich glaube, wir haben da sogar auch mal eine Sendung gemacht, als Xabi Alonso dann eben Trainer war, noch relativ frisch, und dann eben es so viel besser lief. Und da haben wir auch noch drüber gesprochen, ja, welchen, jetzt etwas poetisch formuliert, Glanz er nach Leverkusen bringt, und eben auf einmal ist eine internationale Aufmerksamkeit da und du hast eben 200 JournalistInnen bei der Antrittspressekonferenz und nicht mehr 20, so wie es vielleicht vorher war. Und also vereinfacht gesprochen, könnte das ja einfach das gewesen sein, was man jetzt auch bekommen hat. Du hast einen Trainer mit Strahlkraft bekommen, eine Aufmerksamkeit, und deshalb sind auch manche Spieler ganz sicher zu Leverkusen gekommen, die sonst nicht gekommen wären und die man aber auch wahrscheinlich so nicht geholt hätte, denn in der Transferstrategie hast du ja auch eine Änderung gesehen, hier einen schon verhältnismäßig alten Xhaka zu holen.
Hofmann.
Genau, Hofmann zum Beispiel. Ja. Ich meine, früher waren es immer die 19-jährigen Sprinter aus der Liga, die geholt wurden. Ja. Und also man hat ja auch wirklich alles quasi, also nicht alles, aber sehr viel auch an Alonso ausgerichtet. Und jetzt musst du eben ein bisschen schmerzhaft feststellen, naja, die sind halt wirklich nur dafür gekommen. Und auch Alonso ist zu Leverkusen gegangen, weil er Lust hatte und das aber als gute Karriereoption für sich gesehen hat. Scheint da ja sehr kalkulierend zu sein. Und eigentlich ist diese Erkenntnis ja total banal, aber verursacht halt dann doch, wenn man sie am eigenen Leib erfährt, sehr viel schlechte Stimmung.
Definitiv, ja. Zumal man muss sagen natürlich, dass Leverkusen auch in gewisser Weise wiederum Xabi damals eine Chance gegeben hat, weil es war, du weißt es selber, da stand das Abstiegsgespenst ins Haus, damals als Xabi dann als relativ unerfahrener Trainer geholt wurde, dem man die Chance gegeben hat, sich erstmals auch als Cheftrainer in der großen Liga zu beweisen. Also da hat ja schon quasi das angefangen mit, jemand gibt jemandem eine Chance. Alle haben sie dann jeweils ausgenutzt, muss man ja auch sagen. Aber natürlich trägt das zu der Stimmung. Ich meine, es waren auch schon viele Spieler vorher da. Ne? Also Tah macht jetzt die 10 Jahre voll, Radetzky war da, Tabsoba war da, Frimpong, Wirtz, das waren ja alles schick, die waren ja schon da. Die haben jetzt natürlich mit diesem ganzen Alonso, in diesem ganzen Alonso-Gemengelage mit den Neuzugängen, die Alonso haben wollte, das hat halt perfekt harmoniert. Und jetzt siehst du bei einigen Spielern vielleicht, okay, ich bin wirklich nur wegen Alonso gekommen, ich bekenne mich auch hier nicht zum Verein, ich bin nächstes Jahr weg. Nur ist es halt auch im Fußball so, klar sollte man Reisende nicht aufhalten, aber am Ende hast du halt trotzdem noch viele Spieler, die langfristige Verträge haben. Und du kannst dir als Bayer Leverkusen nicht erlauben, jetzt alle, so viel sie auch an Geld einbringen mögen, gehen zu lassen eigentlich, weil du letzten Endes dann einen kompletten Neuanfang hast, der vielleicht irgendwann nötig wird, aber nicht jetzt mit dem Hintergrund Meister, Vizemeister, und wir wollen quasi Bayernliga Nummer 1 werden, ob das klappt oder auch nicht. Aber das ist ja zumindest der Anspruch. Die Ansprüche sind ja gewachsen in Leverkusen. Die Frage ist nur, kannst du das halten? Und Rolfes und Caro haben zumindest immer öffentlich vermittelt, ja, wir sehen uns hier in der nationalen Spitze zusammen mit Bayern. Und da gehören natürlich auch noch dann Vereine wie Dortmund, sofern sie sich wieder berappeln, auch dazu. Aber du hast so viele abgangswillige Spieler, die du eigentlich halten willst, die du aber auch nicht, du willst ja keinen schlechten, schlecht gelaunten Spieler behalten. Deswegen ist das, glaube ich, eigentlich das größte Wabonspiel, was denen jetzt droht. Und glaube ich auch, dass an nicht nur an der Personalie Xabi Alonso, sondern vielleicht auch an der Personalie Florian Wirtz dann hängt. Wen kannst du halten, für wie lange und wie kannst du dich jetzt wirklich in dieses nationale Gefüge, das von Bayern seit jeher dominiert wird, quasi einbringen und wo ordnest du dich jetzt bei diesen vermeintlichen Spitzenmannschaften in Deutschland ein? Das kannst du nur mit einer qualitativ hochwertigen Mannschaft und das kannst du eigentlich auch nur, wenn du dann viele Spieler hältst. Ich meine, du kannst natürlich trotzdem wieder auf deine Talente gehen, was sie jetzt machen mit Masa von der Hertha. Das halte ich für einen wirklich sehr guten Transfer. Aber auch da, du, das ist so ein bisschen wieder dieses alte Leverkusen, junge Talente aufbauen. Das ist so ein klassischer Leverkusen-Transfer, der auch vor 2-3 Jahren hätte passieren können. Das ist ja auch ein guter Wert, damit ist man ja auch immer gut gefahren. Ich meine, wir sprechen hier trotzdem über eine Mannschaft, die im Normalfall im internationalen Geschäft ist, die viele Spieler das Potenzial in vielen Spielern gesehen hat und sie weiterentwickelt hat. Aber natürlich, wenn du dich dem Selbstverständnis nach als Verein etablieren willst, ganz oben, dann kannst du jetzt nicht wieder alle ziehen lassen. Ich glaube, das hat Leverkusen in der Vergangenheit oft schmerzlich erlebt. 2002, als mit Seroberto und Ballack die Leistungsträger überhaupt gegangen sind. Danach bist du fast abgestiegen. Und ich glaube, das ist schon noch so ein bisschen im Hinterkopf geblieben, dass du jetzt vielleicht nicht die komplette Truppe da abgeben solltest, weil das kann nicht funktionieren.
Ja, aber ist nicht das Problem, dass dem Verein ja die Hände gebunden sind? Also was sollen sie denn machen? Sonst haben sie ja, also weißt
das
du,
ja das, was
Frimpong arbeitet ja so schlecht nach hinten derzeit, dass es ja kein Wunder ist, dass er nicht spielt. Also das war quasi, ehrlicherweise könnte man das sogar Alonso zum Vorwurf machen, dass er ihn noch zu lange aufgestellt hat, weil du deutlich gesehen hast, über die Seite ist Leverkusen attackierbar, weil er macht nicht mehr jeden Weg nach hinten. Das heißt, eigentlich musst du ihn dann verkaufen, wenn er weg möchte. Und gleichzeitig hat man sich auch verständlicherweise, also diese Abhängigkeit von Spielern, die haben alle Vereine, aber was ich ehrlicherweise nicht so ganz verstehe, ist, warum man sich in so eine krasse Abhängigkeit von Xabi Alonso begibt. Hat man da vielleicht auch einfach dann einen schlechten Vertrag ausgehandelt, wenn es halt wirklich dieses Agreement gibt, dass er zu drei Vereinen gehen kann? Ja, weil ansonsten könntest du jetzt einfach sagen, du könntest oder müsstest vielleicht sogar den Hoeneß machen und müsstest sagen, 1. April, bis dahin brauchen wir die Entscheidung. Ja. Und ansonsten befinden wir uns ab dann auf Trainersuche.
Ja, definitiv. Das ist, aber das ist ja genau das Problem, was ich anspreche. Vielleicht ist es dieser kurzfristige Erfolg, vielleicht hat er auch ein bisschen geblendet, vielleicht ist es auch das, was der Verein seit Jahr und Tag erreichen will, das ist jetzt erreicht mit dieser Meisterschaft. Das war für alle, und ich meine, du hast es damals gesehen, die Szenen, als das Spiel gegen Bremen vorbei war, wie die, das Spiel war ja nicht mal abgepfiffen, da standen ja schon die Hälfte der Zuschauer auf dem Platz. Also da war eine große Sehnsucht da, die wurde jetzt ja quasi gestillt. Und vielleicht dieses, was kommt denn jetzt danach, was kommt nach der großen Sause? Da halte ich Rolfes und Caro eigentlich schon für so smart, dass man das einplant. Hätte ich zumindest gedacht, bevor die vergangenen Wochen angefangen ist. Weil auch die beiden wirken mir mittlerweile, muss ich sagen, so ein bisschen ratlos.
Das ist es nämlich.
Die Zukunft angeht.
Kann es sein, dass Torres und Caro Leverkusen für einen zu großen Verein halten? Und ich möchte jetzt gar nicht die Leverkusen ist so unbedeutend Diskussion führen, weil da gibt es eine krasse Diskrepanz zwischen nationaler Wahrnehmung und internationaler Wahrnehmung. Kann man sich nur mal, kannst du dir Social Media angucken, dann siehst du das. Aber kann es sein, dass sie nicht darauf vorbereitet waren letztlich darauf, dass halt jetzt wirklich ein großer Kern des Teams ja offensichtlich mit dem Gedanken spielt zu gehen, inklusive Xabi Alonso?
Ja, zumindest muss man in Anbetracht der zuletzt getätigten Aussagen das schon vermuten. Und dieses, also es war tatsächlich dann teilweise vielleicht auch ein Überhöhen. Rolf ist nämlich so ein bisschen raus. Ich würde da eher Caro so diese Karte zuschreiben. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, hey, jetzt kommt Leverkusen endlich mal aus dieser Komfortzone raus. Immer dieses Understatement, ja, wir sind zufrieden, wenn wir Champions League spielen. Nee, jetzt sind wir, wir wollen wieder Meister werden, wir wollen mit Bayern mithalten und so weiter. Das kann man ihm natürlich auf der einen Seite positiv auslegen und sagen, jetzt ist meine Ambition da und gewachsen in Leverkusen. Und die Mannschaft hat ja auch alles dafür getan, dass das absolut jetzt keine, nicht komplett aus den Sternen gegriffen wäre, dass der jetzt da auf einmal mit Bayern mithalten, weil es hat sie ja in einer Saison, muss man aber auch dazu sagen, geschafft. Mir wurde es aber immer ein bisschen höher. So ja, das ist schön und gut, was da erreicht wurde. Es ist aber auch immer noch Leverkusen, und wenn du meinst, dass wir uns hier oben etablieren wollen als Bayer Leverkusen, dann musst du halt ganz schnell für klare Verhältnisse sorgen und sagen, das und das ist der Kader, das und das ist unser Plan. Wir haben nach wie vor die großen Namen, wir können weiterhin mit Bayern mithalten. Als jetzt immer weiter zurückzurudern, ja, ich glaube schon, dass er bleibt. Irgendwann hieß es dann ja, wie gesagt, 50-50. Mittlerweile hört sich es eher an so, ja, wir planen schon mit neuen Trainern und einem neuen Kader. Das fällt dir irgendwann auf die Füße, wenn du zu hoch greifst. Und gerade als Leverkusen, die ja gerade auf nationaler Ebene immer noch ein bisschen belächelt werden, wegen, ja, wissen wir ja alle selber, dann machst du dich halt extremst angreifbar als Caro. Mhm. Und das ist natürlich rückwirkend dann für den Verein, wenn du dich oben etablieren willst, extrem schlecht, weil du dich durch diese Unglaubwürdigkeit, da lockst du ja keinen Spieler erstmal an, der jetzt großartig à la Chaka, Hofmann und so weiter was auf sich hält. Weil du sagst, ja, kurzfristiger Erfolg meinetwegen, aber der ganz lange Plan, der eigentlich bei Leverkusen, wie du eben angesprochen hast, mit den jungen Talenten, da hat man ja zumindest einen Plan erkannt. Ob der jetzt sonderlich erfolgreich sei, mal dahingestellt, hat sich zumindest nicht in Titeln niedergeschlagen. Aber du hast zumindest irgendwie Projekt so und so, und wir entwickeln Spieler. Wir sind nun mal ein Ausbilderverein, das hat man sich immer verstanden. Und aus diesem Narrativ wollte man so ein bisschen ausbrechen, hatte ich das Gefühl. So, wir ziehen jetzt auch an. Also wir ziehen Stars an. Das tust du aber nicht mehr, wenn Xabi Alonso geht. Und das ist halt eben das Problem. Ja.
Also landen wir dann letztlich bei der Problematik, wofür steht Leverkusen? Und dazu kann ich den Exkurs machen, dass ich genau das im letzten Schwerpunkt versucht habe rauszuarbeiten. Und dann habe ich von jemandem, der bei uns im Forum auch sehr aktiv ist, eine lange E-Mail bekommen. Er hat sich sehr geärgert über das, was wir gesagt haben, weil ich ihm gesagt habe, für mich steht Leverkusen für nichts. Und seine Antwort war, Leverkusen steht für den Bayer-Konzern. Und hat das auch sehr ausführlich besprochen, und ich verstehe das. Ich verstehe das auch, warum es auch so eine enge emotionale Nähe zu VW gibt in Wolfsburg. Nur das ist etwas, das kann niemand fühlen, der nicht tausende Familienmitglieder hat, die bei Bayer oder bei VW arbeiten. Für alle anderen ist es einfach nur ein anonymer Autohersteller, und bei Bayer kannst du auch noch sehr viele Negativgeschichten auch noch mit dazu zählen. Geht bei Volkswagen auch. Also sprich, wir sind damals zu dem Schluss gekommen, so richtig steht Leverkusen nicht für etwas, außer eben für, du hast hier die Chance von Xabi Alonso trainiert zu werden. Und früher war das Narrativ so ein bisschen, bei uns hast du die Chance, auch als junger Spieler Champions League oder Europa League zu spielen, und dann wackelte das aber so ein bisschen, weil man eben immer so zwischen 4 und 5 war. Und also wofür würdest du denn sagen, könnte Fernando Caro jetzt Leverkusen stehen lassen? Denn ich höre immer nur Worte, ehrlicherweise, und habe jetzt schon ganz lange keine Taten mehr gesehen. Man hätte ja auch mit 2, 3 Transfers, die man jetzt schon relativ sicher macht, und da gibt es ja auch schon ein paar Gerüchte, könnte man ja auch symbolisieren, ey, es wird hier eine Zeit geben, egal ob mit oder Xabi Alonso, wir werden eine super Truppe haben im nächsten Jahr, wir werden Champions League spielen und wir etablieren uns jetzt in den Top 4, weil das ist unser Ansatz, unser sportlicher.
Ich glaube, es gibt die Problematik bleibt ja bestehen. Also ich glaube, wenn man kein Leverkusen-Fan ist, dann kann man nicht nachvollziehen, warum jemand Leverkusen-Fan ist oder sein sollte. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich glaube, dass du daraus gar nicht groß ausbrechen kannst, weil du kannst dir international was drauf schaffen. Du kannst dir internationale Lorbeeren verdienen, weil den Leuten international ist letzten Endes egal, ob da der Bayer-Konzern dahinter steht oder bei der PSV Eindhoven der Philips-Konzern oder sonst was. Das ist den Leuten aus England, Spanien, Frankreich wurscht, weil die kennen Bayer Leverkusen. Da ist Leverkusen auch größer als der eine oder andere Traditionsverein aus Deutschland. Da kennt man vielleicht sogar eher Leverkusen. Auf nationaler Ebene gebe ich dir vollkommen recht. Und es ist auch wirklich schwer zu kommunizieren und zu sagen, wir erarbeiten uns jetzt das und das Image, weil du hast, das Image ist, es wird immer gleich bleiben. Du bist vom Bayer-Konzern, du bist anders entstanden als, und diese Diskussion bin ich auch vollkommen leid zu führen, diese ständigen Vergleiche mit RB Leipzig, das ist einfach was komplett anderes, weil ganz anders gewachsen, aber trotzdem wirst du ja aus einem bestimmten Grund mit eben jenen genannten Vereinen dann auch teilweise in den Topf geworfen, weil die Leute, die nichts für den Bayer übrig haben, denen ist dieser Verein letzten Endes wirklich egal. Es gibt natürlich auch nochmal neutrale Fans, die wahrscheinlich in der vergangenen Saison, die vielleicht auch außerhalb unserer Bubble sind, gesagt haben, endlich zeigt es den Bayern mal jemand. Mhm. Ne, die wird es auch gegeben haben, definitiv. Aber wenn man mal jetzt diese gerade traditionsbewussten Fans in Deutschland anguckt, da kann Leverkusen machen, was es will. Da kann auch eine Mannschaft stehen, die vor absoluter Klasse nur so strotzt. Das hat sie ja sogar getan. Die große Akzeptanz wird es erstmal nicht geben, glaube ich, in einer gewissen Blase. Und da kann Fernando Caro noch so viel erzählen und da kann auch Leverkusen noch so viele Spieler holen. Für was steht Leverkusen, ist, glaube ich, auf nationaler Ebene ganz schwer zu verkaufen. Weil es ist immer der Konzern im Rücken. Wenn die Leute das Logo sehen, ist immer das Bayerkreuz zu sehen. Und damit verbindet man auch irgendwie immer wieder 50+1. Und auch Aussagen von Fernando Caro gegenüber linke Journalisten, wo ich mich dann frage, wo packt man eigentlich sowas aus? Was glaubt man, was man damit erreicht? Nämlich wirklich, also dass du da vom Deutschen Journalistenverband gerügt werden musst, das ist ja einfach nur peinlich letztlich. Das ist ganz schwer zu verkaufen. Dieser Verein, der existiert aufgrund eines sehr großen Betriebs und das wird auch immer so bleiben. Und deswegen glaube ich, um auf die Kernfrage zu wofür steht Bayer Leverkusen, das bleibt dabei. Also ich kann mir das anders vorstellen.
Aber ich wollte da eigentlich gar nicht hin, aber ich gebe zu, dass ich dafür war meine Einleitung falsch. Denn diese 50+1 Diskussion, die natürlich geführt werden muss und die ich auch hier im Rasenfunk regelmäßig führe, aber die kann jetzt eigentlich Leverkusen völlig egal sein. Weil innerhalb dieser Blase ist es genauso, wie du sagst, da wird Leverkusen nie irgendwie seinen Status verändern können. Das wird einfach für immer so sein. Und ehrlicherweise muss man aber auch so sagen, so groß ist diese Blase nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass dir im ZDF-Sportstudio besonders kritisch begegnet wird, weil du Leverkusen bist, sondern eher, meine Blase regt sich eher darüber auf, wie da drüber Bericht erstattet wird. Aber das, was ich mit dem wofür steht Leverkusen eigentlich meinte, war, was will man denn sportlich sein? Und man hat so, man war bisher, das Gefährliche ist ja, dass man es immer an Erfolgen misst. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz der Vergangenheit. Du kannst bei uns international spielen und wir geben jungen Spielern eine Chance. Dann kam Xabi Alonso, dann war das neue Argument, du kannst hier von Xabi Alonso trainiert werden. Ja. Und dann hat man es aber ja geschafft. Und das ist eben das, wo ich jetzt mich frage, warum das nicht so deutlicher kommuniziert wird. Man hat ja was geschafft. Man spielt einen wahnsinnig guten Ballbesitzfußball. Mhm. Und man spielt einen offensiven Fußball. Wenn du ein Offensivspieler bist, der den nächsten Schritt gehen will und sich aber auch entwickeln will, also nicht nach einem Jahr weg, sondern vielleicht 2-3 Jahre mal da spielen, dann ist Leverkusen ja immer noch eine gute Adresse und das wird es ja auch sein, wenn Alonso weg ist. Man könnte doch auch versuchen, sich ein bisschen weniger abhängig von Alonso zu machen. Warum höre ich davon nichts? Und das sehe ich ehrlicherweise auch nicht in den Gerüchten, die ich bisher so über Spieler gehört habe. Ich glaube, Öhrmann war auch noch so etwas. Ja. Ich bin in diesem Transferding nicht so ganz tief drin, aber also ehrlich gesagt, nichts davon schreit für mich so, oh, Ballbesitzfußball, wir zocken einfach weiter. Nee. Und wir haben auch schon eine Idee, wer da vorne zockt, wenn Florian Wirtz da vielleicht nicht mehr der Hauptanspielspieler ist.
Kann ich nur vollumfänglich unterschreiben. Also ich glaube, es geht halt eher wieder diesen Schritt zurück. Und ich glaube, es geht halt wieder in die Richtung, die wir immer mal wieder bei Leverkusen in Phasen gesehen haben. Ne? Wenn diese verpassten Meisterschaften, da hattest du auch eine gestandene Mannschaft. Da waren die Ballacks dieser Welt, Seroberto, Lucio, Bernd Schneider, die, also auch gestandene Spieler, gerade auch Schneider ist ja Ewigkeiten bei Leverkusen geblieben. Aber du hattest immer wieder diese Phasen, wo einzelne Spieler sind, die erhalten geblieben. Das war ja auch zum Beispiel Jonathan Tanitz über eine sehr lange Zeit, der immer da geblieben ist. Aber drumherum wurden dann wirklich immer Unbekannte in Anführungsstrichen oder Talente, die man vielleicht aus der Bundesliga kannte, aus der Jugend von PSG. Ich glaube, da ist jetzt auch schon wieder der ein oder andere im Gespräch, die sich ja auch toll entwickelt haben. Ich erinnere nur an Moussa Diaby zum Beispiel. Aber ich glaube eher, dass die Schritte wieder dahin gehen, dass du einen beispielsweise damals Heung-min Sang oder Hakan Çalhanoğlu vom HSV wegholst, wie jetzt zum Beispiel Yuri Maza, und dann die Leute sich da entwickeln lassen und dann der nächste Schritt wieder irgendwann vielleicht nach 3-4 Jahren erfolgt, anders als jetzt nach 1 oder 2 Jahren. Ich glaube, der Weg geht ohne Alonso wieder dahin, weil es gar nicht anders geht, weil egal welchen Trainer du holst, egal auch wie gut und qualitativ hochwertig und vor allem wie aussichtsreich als Cheftrainer er ist, die Strahlkraft eines Xabi Alonso kriegst du erstmal nicht.
Nee, wie auch.
Und das kannst du ja gar nicht bewerkstelligen. Und deswegen glaube ich, dass du mit einem neuen Trainer auch wieder deinen neuen alten Ansatz verfolgen musst, gezwungenermaßen. Und dementsprechend wieder für das stehst, was du vorher warst.
Also quasi ein Rückschritt in alte Zeiten. Also Leverkusen fällt nicht auseinander, aber es ist wieder back to the past.
Ja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, um jetzt zu sagen, man holt wieder einen Spieler, einen gestandenen Spieler à la Xhaka. Das sehe ich einfach de facto aktuell nicht. Das kann natürlich auch eine Chance sein. Ich meine, auch diese Mannschaft, die jetzt alles gewonnen hat, ist ja aus irgendwas gewachsen. Da war natürlich Xabi Alonso das über allem Schwebende. Aber warum soll sowas nicht nochmal passieren in Leverkusen? Ne? Also es ist ja, da hätte ja kein Mensch mehr mit gerechnet, dass so eine Saison, ich meine, das war unglaublich, das kannst du ja irgendwie gar nicht begreifen, so richtig immer noch nicht begreifen. Wer sagt, dass das nicht nochmal passieren kann? Aber ich glaube erstmal, die kurzfristige Zukunft sieht so aus, dass man eher den Schritt zurück machen muss. Das vielleicht aber auch eine Chance ist, um sich eben von diesem diesem Xabi Alonso schwebt über allem und Xabi Alonso bestimmt deine Berichterstattung und Xabi Alonso kann, wie jetzt in den letzten Wochen auch gesehen, durch die Berichterstattung dazu führen, dass Unruhe entsteht, dass man wieder dieses typische, bei Leverkusen, weißt du, da kannst du in Ruhe arbeiten, da kannst du dich entwickeln, da guckt keiner so genau drauf, aber da wird gute Arbeit geleistet, du hast die Infrastruktur, es ist alles da und mach und entwickel dich und besseres Sprungbrett kannst du in der Bundesliga kaum haben, wo du dich so in so einem ruhigen Umfeld entwickeln kannst. Weil wenn Xabi geht, dann gehen auch die internationalen Journalisten mit, weil der einfach dieses absolute Zugpferd in allen Belangen, nicht nur für Spieler, sondern eben ja auch für Berichterstattung ist.
Ja, also ich verstehe es wirklich nicht so ganz, warum man nicht aus dieser Marketing-Sicht auf den eigenen Verein rauskommt. Denn wenn du quasi sportlich versuchst, also wir sammeln jetzt quasi mal Argumente, warum man zu unterschiedlichen Vereinen kommen soll. Bayern ist klar, okay, du willst halt Titel holen und so weiter und du willst dich mit den Besten messen. Okay, Dortmund ist quasi Nummer 2. Hier, wir haben die Südtribüne, guck dir mal die gelbe Wand, mega geil und bei uns kannst du den Sprung machen. Frankfurt makes trouble. Das ist quasi Eintracht Frankfurt. Hier geht's richtig ab, es geht auf den Putz. Schau mal, wie wir in den letzten Jahren, wie wir uns entwickelt haben.
Ja.
Auch Entwicklungspotenzial. Leipzig, ja, wir haben eine super tolle Infrastruktur, wir denken den Fußball neu und du kommst ja eh von Salzburg, deswegen kennst du uns ja schon. Das ist quasi deren Argument. Beziehungsweise zuletzt haben sie ja wahnsinnig viel Kohle ausgegeben und vielleicht gar nicht so den Erfolg damit. Also die werden ja auch quasi so wie alle anderen, muss man sagen. Und bei Leverkusen ist es doch, also eigentlich liegt es doch auf der Hand. Leverkusen schießt Tore. Leverkusen will Offensive. Leverkusen, da wird nicht gleich rumgeheult, wenn man mal 2x2:2 spielt, sondern man freut sich über die 2 Tore. Leverkusen war doch eigentlich immer schon ein Team, also in den guten Phasen war es ein Team, nicht immer schon. Ich erinnere mich an Tobias Hörster. Aber Leverkusen ist ein Team, wo du eben A, Ruhe hast, es wird nicht alles auf die Goldwaage gelegt und wo du aber B, rein theoretisch richtig gut zocken kannst. Wenn du Lust hast auf offensiven Fußball, auf einen Fußball, der vorne kracht und hinten aber ehrlicherweise auch manchmal, das könnte doch Leverkusen sein. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht höre. Stattdessen höre ich von den Spielern gar nichts, von den Spielern höre ich nur, im Grunde will ich eigentlich weg. Von Xabi Alonso höre ich auch nur, ich kann es halt jetzt noch nicht sagen, ob ich zu Real darf oder nicht. Von Caro höre ich irgendwelche Ultimaten oder nicht Ultimaten, aber halt so, jetzt langsam muss er sich wirklich mal entscheiden, aber er weiß das auch. Ja, was soll denn das? Das ist ja windelweich. Das setzt ja auch Xabi Alonso nicht unter Druck und gleichzeitig leidet aber das Ansehen von allen. Also die Spieler kommen nicht gut dabei weg, auch durchaus nicht unverschuldet. Xabi Alonso ist auch weit umstrittener als noch in der letzten Saison. Ja. Auch sportlich, aber eben auch, was dieses ganze Drumherum angeht. Und für Caro und Rolfes sieht das doch auch total schlecht aus, dass man nach einer eigentlich guten Saison, einer immer noch sehr guten Saison in Leverkusen-Maßstäben, mit einer so, ich sag's jetzt einfach, beschissenen Laune aus der Saison rausgeht. Ich habe den Eindruck, kein Leverkusen-Fan hat Spaß.
Nee, du hast es ja schon angesprochen. Ich meine, wenn die Saison so zu Ende geht oder noch zwei Spiele gewinnt, ist es die zweitbeste der Vereinsgeschichte. Also das muss man sich halt überlegen. Und da sieht man ja auch mal, wie schnell Ansprüche wachsen können und vielleicht auch fälschlicherweise sehr schnell anwachsen. Ich glaube, das, was wir eben besprochen haben, Leverkusen wird den Offensivfußball, wir stehen für, wir zocken nach vorne, das wird Leverkusen auch nicht ablegen, auch nicht mit einem neuen Trainer. Und das wird auch nach wie vor das Zugpferd sein, also der Fußball, die Ausrichtung, wir sind Leverkusen, wird das Zugpferd sein für eben diese genannten jungen Spieler, die sich da entwickeln wollen, gerade als Offensivspieler, die wissen, Leverkusen steht. Ich meine, da müssen wir nicht die Alonso-Jahre nehmen. Da können wir auch wirklich andere Jahre nehmen. Da können wir auch die Toppi-Jahre nehmen. Da können wir tatsächlich auch teilweise die Klaus-Augenthaler-Jahre nehmen.
Leverkusen ja, oder steht machen immer wir für was, Offensivfußball. Oder Peter Bosch. Das wäre dann quasi das
jüngste Beispiel. Ja, gut. Das wäre dann, genau. Peter Bosch war natürlich dann Halbzeitstand 4:11, aber Hauptsache 4 Buden gemacht. Ne? Also, das war natürlich auch das Ding bei ihm. Aber ich glaube, das wird Leverkusen nicht ablegen. Es wird jetzt keine Mannschaft sein, auch in naher Zukunft nicht, die sich jetzt irgendwie darauf besinnt, sich hinten einzuigeln und vielleicht mal hier den einen oder anderen viel zitierten Nadelstich zu setzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist weiterhin, steht das für Offensivfußball. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dieser Glamour in Anführungsstrichen, ne, für Leverkusen-Verhältnisse Glamour, der wird halt ein bisschen abkratzen in den nächsten Jahren. Das ist einfach der Natur der Sache geschuldet, wenn dieser sehr namhafte Trainer und eben der Spieler, der vielleicht sogar der beste Spieler ist, den Leverkusen jemals rein talenttechnisch hatte, irgendwann weg sind. Das liegt in der Natur der Sache. Und das könnte, glaube ich, kein Verein auf der Welt verkraften, wenn diese beiden Elemente wegbrechen. Irgendwas musst du machen. Du musst dich vielleicht sogar, wie wir gerade besprochen haben, auf deine alten, in Anführungsstriche, Tugenden, eben junge Spieler zu entwickeln, trotzdem auf offensiven, attraktiven Fußball zu spielen, wieder besinnen.
Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich, Dennis. Glaubst du, Leverkusen wird es noch irgendwie schaffen, mit einer halbwegs okayen Stimmung aus dieser Saison rauszugehen? Oder trudelt das jetzt einfach so aus? Wir haben tägliche Transfergerüchte. Irgendwann werden dann die ersten Entscheidungen fallen. Und am 34. Spieltag stellt man sich zwar noch vor die Kurve und beklatscht sich gegenseitig, aber eigentlich wollen alle nur noch in Urlaub.
Ja, wenn man das pessimistisch, und das bin ich jetzt mal in dem Fall, ausdrücken möchte, dann glaube ich eher, dass sofern nicht mal bald wirklich Klarheiten geschaffen werden, und das war nicht nur bei Alonso, sondern in ganz, ganz vielen Personalien, dann wirst du vielleicht noch diese Spiele gewinnen, um die zweitbeste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen, aber du gehst trotzdem aus so einer guten Saison leider mit einem Gefühl der verpassten Titelchance raus, und damit meine ich nicht die deutsche Meisterschaft, sondern vor allem den DFB-Pokal, den man hergeschenkt hat. So klar muss man es ausdrücken. Und du gehst in den Sommerurlaub voller Fragezeichen, weil du einfach nicht weißt, als, nennen wir mal, ein Spieler, der mutmaßlich nicht weggehen wird, das ist Granit Xhaka. Du weißt nicht, mit wem spielst du nach den Sommerferien zusammen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr unbefriedigend für alle Beteiligten.
Wahnsinn, wie schnell das gehen kann im Fußball. Das ist wirklich, deswegen, man muss eigentlich die Feste feiern, wie sie fallen. Und dazu gehört nämlich eigentlich auch diese Saison. Ich weiß, dass es sich das leicht sagt, wenn man nicht emotional dranhängt. Und ich weiß, dass ich nicht mit in Bielefeld stand im Block, als man ausgeschieden ist. Aber so langsam müsste der Turnaround kommen. Und eigentlich hatte ich das Gefühl beim Spiel gegen Augsburg, dass das von den Rängen auch so ein bisschen transportiert wurde, eben mit den Dauergesängen zur Meisterschaft und so weiter. Aber dann hat das Team so passiv gespielt und hat Augsburg so sehr den Ball überlassen, dass man sich auch gedacht hat, meine Güte, mach doch bitte irgendwas, damit man sich wieder freuen kann.
Ja, du führst 2:0 zur Pause. Ja. Und dann lässt du dich aber in der zweiten Halbzeit zum wiederholten Mal in dieser Saison völlig ohne Not, überlässt du dem Gegner den Ball und der Gegner, der als Augsburg wirklich eine sehr, sehr gute Rückrunde spielt, der kann schon auch was damit anfangen. Also ja. Das siehst du ja auch in den Chancen, die sich dann für den Gegner ergeben in deinem Stadion, das eigentlich gerade mit der Qualität, die du hast, eine Festung sein sollte, gerade wenn du 2-0 führst. Aber das hat die Saison gezeigt, eine Führung, die war bei Leverkusen nicht immer so viel wert, leider.
Ach Mensch, ja, ich würde mich jetzt nur wiederholen. Dennis, es hat große Freude gemacht, mit dir über Leverkusen zu sprechen. Dennis Melzer, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es leider verpasst, auf dem Höhepunkt deiner Euphorie zu sprechen, aber du warst da, ich glaube, in Sevilla, als wir, weißt du noch, ja, als ich dich das letzte Mal angefragt habe? Genau.
Ja. Als Leverkusen Meister geworden ist, war ich in einem schon lange vorher geplanten Sevilla-Ausflug unterwegs, ja. Nichtsdestotrotz war es, ja, natürlich trotzdem Wahnsinn,
war trotzdem
Wahnsinn emotional. War ganz gut, ja.
Das glaube ich. Also vielen lieben Dank dir. Danke für deine Zeit.
Danke dir, Max. Und einen wunderschönen Abend.
Ja, danke. Den wünsche ich dir auch und den wünsche ich natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Denn ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht denkbar einfach und in allen Möglichkeiten. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Einar Rino, bei Tillmann SCF, bei Martha aus Freiburg, ganz schön Freiburg-lastig, bei Klubberer Neid, geiles Jubiläumstrikot, bei Der Bohem und bei Gigi 1985. Herzlichen Dank an euch alle. Rasenfunk.de, das ist die Adresse, wo ihr erfahrt, wie man uns unterstützen kann. Und ansonsten bleibt mir nur der Hinweis, wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann am besten auf mitmachen.rasenfunk.de gehen und es dort loswerden. Und ansonsten abonniert doch sehr gerne auch die anderen Feeds, die wir haben. Es wird morgen ein Tribünengespräch erscheinen, beziehungsweise wahrscheinlich wird das hier am selben Tag veröffentlicht. Also das Tribünengespräch mal abonnieren. Wir sprechen über die Bundesliga der Frauen, wir sprechen über die zweite Liga der Männer und europäischen Topfußball und über Nationalteams. Diese alle Feeds abonnieren, gesund bleiben und bis bald hier im Rasenfunk.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernen Sie ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.